Deutschlandfunk Interview.
Der Gasboykott aus Moskau gegen Polen und Bulgarien, auch Deutschland, kommt immer mehr unter Druck. Am Telefon ist nun der Energie- und Sicherheitsexperte Frank Umbach vom Center for Energy and Resource Security in Bonn. Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag nochmal.
Herr Umbach, wie eng wird das Ganze jetzt?
Nun, dieser Exportstopp hing ja in der Luft. Also es ist insofern nichts Neues. Habeck hat ja auch schon seit Monaten gesagt, wir bereiten uns natürlich darauf vor. Parallel hatten wir ja eine Diskussion oder haben immer noch eine Diskussion, ob wir nicht einen Gasimportstopp von unserer Seite erheben. Also insofern ist das zunächst mal nichts Neues. Und ich muss auch dazu sagen, wir müssen uns nochmal erinnern an das letzte Jahr. Denn als die Gasspeicher ja nicht aufgefüllt worden sind seit Juli letzten Jahres, hat Russland dies ja bereits mit politischen Bedingungen seinerzeit verbunden gehabt und hat uns faktisch damit auch politisch erpresst, auch wenn es in Berlin keiner so genannt hat. Nämlich die zwei Bedingungen waren, wir füllen die Gasspeicher sofort für euch Deutschen wieder auf, wenn ihr A, den Zertifizierungsprozess für Nord Stream 2 so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringt, was in der russischen Lesart hieß, bevor die neue Ampelkoalition in Amt und Würden kommt, und zweitens, wenn er neue Langfristverträge abschließt. Und im russischen Verständnis war Langfristverträge mindestens 15 bis 20 Jahre, wozu ja auch die deutschen Unternehmen nicht bereit waren. Also insoweit gibt es auch hier sozusagen eine längere Vorgeschichte. Die interessantere Frage für mich ist, ob Russland das wirklich durchzieht, weil anders als in ihrem Bericht eben angedeutet, es eben nicht so ist, dass Russland deutlich mehr Geld mit Ölimporten einnimmt als mit Gasimporten.
Mhm. Sagen Sie warum? Das heißt, der Gaserlös ist wesentlich relevanter für Russland?
Also in der Vergangenheit war das tatsächlich so. Das hatte in der Vergangenheit zwei Gründe. Damals, vor ein paar Jahren, war es noch so, dass internationale globale Ölpreis deutlich höher als der Gaspreis lag. Zweitens, wenn wir darüber sprechen, welche Auswirkungen hat das auf Russland, dann waren die Diskussionen natürlich immer bezogen, wie viel Geld fließt für den russischen Staatshaushalt damit ein. Und hier haben wir im Gasbereich eine Sondersituation, weil Gazprom in der Vergangenheit kaum Steuern direkt in den Haushalt, in den Staatshaushalt bezahlt hat, im Gegensatz zu den Ölkonzernen wie Rosneft. Warum? Weil es diese Sonderstellung gab und Gazprom direkt Infrastrukturen und andere Dinge direkt finanziert hat, beispielsweise damals sehr viele Infrastrukturbauten, Sportbauten während der Olympischen Spiele in Sochi. So, und dann kommt jetzt noch ein dritter Faktor hinzu, der mir bei den Diskussionen in Berlin häufig völlig übersehen wird. Also ein Großteil der Ölpipeline-Exporte kann Russland prinzipiell auf dem Weltmarkt immer noch verkaufen. Und das ist vor ein paar Wochen passiert, als man einen Ölkontrakt mit Indien beschlossen hat. Das hat dazu geführt, dass Indien in der Lage war, 30 US-Dollar pro Fass weniger zu bezahlen. Das hat sich also für Indien natürlich gerechnet. Für Russland hieß das, sie musste auf massiven Einnahmen da schon mal verzichten. Aber prinzipiell haben sie eine Möglichkeit, zumindest einen nicht unerheblichen Teil dieses Öls auf dem Weltmarkt an Dritte zu verkaufen. Bei Gas ist es eben aber nicht der Fall. Bei Gas ist es tatsächlich so, dass Russland auf diesem Gas sitzen bleiben würde. Und es gibt nur eine einzige Pipeline, die Richtung China geht, die Power Siberia Pipeline, die hat eine Kapazität von 38 Milliarden Kubikmeter. Ja. Die ist noch nicht mal fertiggestellt. Und im letzten Jahr sind ganze 16 Milliarden Kubikmeter, davon 10,5 Milliarden, nur über Pipelines nach China verkauft worden. Das heißt, hier hat Russland überhaupt keine Möglichkeiten, 155 Milliarden Kubikmeter Gas an irgendeinen Dritten in der Welt zu verkaufen.
Herr Umbach, das waren jetzt recht viele Zahlen und komplexe Argumentationsstränge. Kann kaum noch mitschreiben. Wenn wir beim Gas zunächst einmal bleiben, um das noch einmal zu fragen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das für Sie ganz klar ausgemacht, wenn Russland einen Gasboykott verhängt, schadet Moskau sofort ab heute sich selbst.
Genau. Das ist die wesentliche Schlussfolgerung. Und es kommt noch ein paar technische Dinge hinzu, wenn ich das nur kurz anmerken darf. Russland könnte dann kurzfristig, hätte man noch die Möglichkeit, vielleicht für eine Woche oder so, das produzierte Gas, was normalerweise Richtung Europa geht, in die eigenen Gasspeicher zu überführen. Aber danach ist Schluss. Danach müsste Russland die Gasproduktion drosseln bzw. einstellen. Und dann haben wir ein technisches Problem, weil diese Gasfelder liegen ja in der Permafrostregion und arktischen Gebieten, dann bilden sich sogenannte Hydratpfropfen. Ja, und wenn Russland dann wieder irgendwann in ein paar Monaten die Gasproduktion anwerfen würde, dann ist das extrem kostenreich, diese Gaspropfen, die Hydratpfropfen sozusagen zu entfernen. Oder man müsste komplett neue Bohrlöcher bohren, was auch extrem teuer ist. Und das ist auch kürzlich, das, was unser einer vor 4 Wochen schon mal gesagt hat, ist kürzlich auch durch einen unabhängigen russischen Experten auch nochmal bestätigt worden.
Herr Umbach, jetzt haben wir das russische Problem kurz skizziert. Kommen wir noch einmal zum deutschen Problem. Da haben Sie gesagt, kein Problem. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, paraphrasiere, weil wir haben uns ja vorbereitet. Aber wenn man kein Gas mehr bekommt und bekommt kein Gas von anderer Seite, ist es ja nicht so einfach zu sagen, ich bin vorbereitet. Das heißt, wie wird die Lücke geschlossen?
Wir sind insoweit vorbereitet, als auch die Gasspeicher zuletzt jetzt wieder gefüllt worden sind auf einem Gasspeicherstand von etwas mehr als 33%.
Irgendwann sind die aber wieder entleert.
Dann sind die natürlich irgendwann entleert. Deswegen hat ja auch Habeck ganz klar gesagt, also für die nächsten Monate ist das nicht das Problem. Das Problem beginnt dann im Sommer, wenn wir die Gasspeicher wieder füllen müssen. Ja, und dann haben wir tatsächlich dann Probleme, weil wir auf dem globalen Gasmärkten nicht mehr wie 2000 bis 2020 ein Überangebot haben, einen sogenannten Käufermarkt, sondern wir haben einen Verkäufermarkt. Das heißt, es gibt ein strukturelles eher Unterangebot oder jedenfalls nicht zusätzliches großartiges Gas, was ich kurzfristig importieren kann.
Und das wird alles dann viel, viel teurer noch.
Das macht es auf jeden Fall dann auch für uns auf jeden Fall teurer, weil wir in einen Bieterwettstreit dann auch eintreten müssen. Das sind ein paar Dinge ja geklärt worden, auch mit den Amerikanern, die beispielsweise zusätzliches Gas, LNG liefern werden, einer Größenordnung von zusätzlich 15 Milliarden zu dem, was man ohnehin geliefert hat. Das wird dann die russischen LNG-Exporte nach Europa kompensieren. Aber das reicht natürlich nicht aus, um ganz Europa oder innerhalb kürzester Zeit 155 Milliarden Kubikmeter Gas zu ersetzen.
Da muss der Wirtschaftsminister jetzt in den kommenden Wochen noch häufiger in den Nahen Osten fragen und gucken, was da zu machen ist.
Also der Wirtschaftsminister hat sich, glaube ich, bemüht. Man hatte das auf dem Radarschirm bereits seit Januar. Man hat aber auch gesehen, dass es trotz Fortschritten, Steigerung der Produktion auch in Algerien oder in Norwegen, aber das ist alles relativ marginal. Und selbst auf den internationalen Märkten, mit Ausnahme der USA, gibt es nicht genügend Flüssiggas, was komplett kurzfristig jedenfalls 155 Milliarden Kubikmeter Gas für die ganze EU, und wir sprechen immer über einen Erdgasbinnenmarkt. Wir dürfen also auch nicht nur die deutsche Situation hier sehen.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, fragen Sie das trotzdem. Also es wird schwierig ab Sommer und es wird vor allem teurer. Was heißt das für die deutsche Wirtschaft?
Nun, die Notfallstufe ist ja, die Stufe 1 oder 2 ist ja eingeleitet worden. Und insoweit sollten alle Unternehmen natürlich prüfen, inwieweit sie den eigenen Gasverbrauch substituieren können, reduzieren können, Energieeinsparung. Und vor allem in der Versorgungskette haben ja viele Unternehmen, das muss man ehrlicherweise sagen, bis dato überhaupt keine Notfallpläne gehabt. Die Gaswirtschaft, ja, diesen Gasplan gab es, auch wenn das niemals getestet worden ist. Aber viele in der Versorgungskette, die an Chemieprodukten, Automobilen und so andere dranhängen, die hatten häufig keine vergleichbaren Notfallpläne, soweit es mir jedenfalls bekannt ist, in der Schublade. Und das musste über die letzten Wochen erarbeitet werden. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie weit die Fortschritte da sind.
Der Energie- und Sicherheitsexperte Frank Umbach heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk-Interview vom Center for Energy and Resource Security in Bonn. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben, und Ihnen noch einen guten Tag.
Ja, ebenfalls.
Auf Wiederhören.